Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
In Pavillon 5 sind die Dienste lang, die Nächte hart, die Verantwortung groß. Und je weniger Personal da ist, desto häufiger werden Kompetenzen stillschweigend verschoben.
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi.
Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen heute über einen Fall, den wir auch bei einer unserer Live-Shows vor ungefähr 6 Monaten dabei hatten. 6 Monaten, 9 Monaten. Jedenfalls im Winter letzten Jahres. Da waren wir in Hamburg und in Köln und haben darüber nachgedacht, dass wir diesen Fall gerne gesamtheitlich in diesem Podcast mit aufnehmen wollen. Also kann es sein, dass einige von euch den Fall bereits kennen.
Für diejenigen unter euch, die jetzt bei den Shows dabei waren und jetzt sagen, ach Mann, dann ist es ja eine Folge, die ich schon kenne, die können wir beruhigen, denn wir sprechen heute nochmal auch ein bisschen nochmal aus anderen Blickwinkeln über den Fall, haben sicherlich auch noch die ein oder andere Info oder Thema dabei, das auch für euch sicherlich neu ist. Das heißt, es gibt hier für jeden was Neues und ja, einige kennen den Fall dann eben natürlich schon, aber in der Diskussion findet bestimmt ihr auch noch was, was ihr noch nicht gehört habt.
Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Es gibt ja bestimmte Orte oder Abteilungen oder auch Menschen, von denen man glaubt, dass man sie kennt und von denen man zu wissen glaubt, dass man den Menschen dort vertrauen kann, dass dort nichts als Fürsorge oder zumindest größtenteils Fürsorge und Menschlichkeit stattfindet. Und tatsächlich gibt es ja auch bestimmte Berufsgruppen, die man mit Fürsorge oder Verantwortung beispielsweise verbindet. Und wir sprechen heute über ein solches Umfeld, denn wir nehmen euch heute mit ins Krankenhaus und sprechen über Gruppendynamiken in Umfeldern, in denen sehr viel Druck herrscht, über Umfelder, in denen sehr viel Leid und auch sehr viel Konfrontation mit dem Tod passiert und über Entmenschlichung und stellen uns die Frage, worauf wir selber vielleicht auch achten sollten, wenn wir uns in diesen druckintensiven Situationen und Umfeldern aufhalten und wie schnell wir selber von Gruppendynamiken beeinflussbar sind. Im Wien der frühen 80er liegt das Krankenhaus Lainz in einem Park, der von außen idyllisch wirkt. Alte Bäume, Flieder im Frühling, Kieswege, Springbrunnen. Auf den Bänken sitzen Patienten mit Zeitungen in der Hand, viele davon alt, manche allein, andere mit Angehörigen. Wer hier vorbeigeht, sieht ein großes, traditionsreiches Spital und ahnt nicht, dass Lainz für viele Wiener längst noch etwas anderes bedeutet. Einen Ort zum Sterben. Besonders ein Bereich hat diesen Ruf. Pavillon 5, die erste medizinische Abteilung. Hier landen vor allem hochbetagte, schwerkranke Menschen. Wer in Pavillon 5 eingeliefert wird, kommt oft nicht mehr nach Hause. Endstation, sagen manche. Der Tod gehört hier zum Alltag, wie der Kaffee im Stationszimmer. Es wird viel gestorben, aber man rechnet damit. In dieser Umgebung arbeitet seit Anfang der 80er eine junge Frau, Waltraud Wagner. In der Personalakte steht nicht Krankenpflegerin, sondern Stationsgehilfin. Ein kleiner, aber bedeutender Unterschied. Stationsgehilfinnen sind keine voll ausgebildeten Pfleger. Sie machen eine 10-monatige Zusatzausbildung, lernen die Grundbegriffe von Pflege und Hygiene, aber rechtlich dürfen sie keine Spritzen verabreichen, streng genommen nicht einmal eine aufgezogene Spritze in die Hand nehmen, außer um sie in den Müll zu werfen. Aber in der Realität sieht es ganz anders aus. Von den rund 10.000 Pflegekräften in den städtischen Wiener Krankenhäusern sind damals etwa 6.000 solche geprüften Stationsgehilfinnen. Sie verdienen deutlich weniger als diplomierte Pfleger und müssen trotzdem in einem System funktionieren, das seit Jahren unter Sparzwang, Stellenabbau und chronischem Personalmangel leidet. In Pavillon 5 sind die Dienste lang, die Nächte hart, die Verantwortung groß. Und je weniger Personal da ist, desto häufiger werden Kompetenzen stillschweigend verschoben. Ärzte, überlastet und müde, zeigen jungen Hilfskräften, wie man Spritzen setzt, wie man Infusionen anhängt, wie man Medikamente dosiert. Nicht aus böser Absicht, sondern aus Bequemlichkeit, um dem wachsenden Pensum wenigstens ein bisschen gerecht zu werden, um alle Patienten zumindest für eine Minute sehen zu können, um letztlich auch eine Nacht in Ruhe schlafen zu können. Und so wird, was auf dem Papier verboten ist, im Alltag zur Routine. Niemand dokumentiert es, niemand kontrolliert es und genau in dieser Grauzone passiert der erste Schritt. Waltraud Wagner erzählt später, sie habe 1983 einer schwerkranken Patientin auf deren Wunsch eine Überdosis Morphium gegeben, um sie zu erlösen. Die Patientin habe unvorstellbar gelitten, habe den Akt der vermeintlichen Sterbehilfe gewollt und explizit erbeten. So stellt Wagner es dar. Sicher ist nur, die Patientin stirbt, der Tod fällt nicht auf. Eine alte, schwer kranke Frau in Pavillon 5 hört einfach auf zu atmen. Und niemand wundert sich. Für Wagner ist es ein Moment, in dem sie merkt, wie leicht es ist. Wie still, wie unauffällig man einen Menschen in diesem Setting töten kann. Und wie wenig Konsequenzen folgen, wenn man es tut. Was zunächst als Ausnahme beginnt, wird langsam zu etwas anderem. Wagner merkt, dass es kaum Fragen aufwirft, wenn ein besonders schwieriger, unruhiger Patient plötzlich verstirbt. Dass niemand kontrolliert, wer wann welche Medikamente verabreicht hat. Dass die Obduktion bei Hochbetagten eher die Ausnahme als die Regel ist. Und so testet sie ihre Möglichkeiten. Sie beginnt mit Dosen zu spielen, mit Medikamenten, mit Methoden. Mal ist es Morphium, mal Rohypnol in höherer Dosis, mal Valium, Dominal Forte, sedierende Mittel, die bei alten Menschen gut erklärbare Nebeneffekte haben. Atemdepression, Kreislaufzusammenbruch, natürliche Verschlechterung. Später kommt Insulin dazu, ein Medikament, das bei gesunden Menschen tödliche Unterzuckerungen auslöst und nach kurzer Zeit kaum nachweisbar ist. Jahre vergehen und niemandem fällt auf, dass unter Wagners Händen mehr und mehr Menschen versterben. Schließlich entwickelt sie die Methode, die später als das grausamste Detail in Erinnerung bleiben wird. Die sogenannte Mundpflege. Dabei wird einem bettlägerigen Patienten Wasser eingeflößt, während ein Pfleger mit einem Spatel die Zunge herunterdrückt und die Nase zuhält. Ein künstlich erzeugter Erstickungstod, der in der Akte wie ein Ende an Lungenödem oder Herzversagen aussieht. Es sind Methoden, die genau darauf ausgelegt sind, nicht aufzufallen. Schon lange geht es nicht mehr um den vermeintlich friedlichen Tod eines leidenden Menschen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Alois Stacher wird später sagen, die Patienten seien auf verschiedene Arten getötet worden, damit die Todesfälle möglichst lange gegenüber der Ärzteschaft verschleiert werden konnten. Es habe weder von Patienten noch von Angehörigen Beschwerden über die Station gegeben. Den Täterinnen sei es sichtlich gelungen, Methoden anzuwenden, die klinisch kaum oder überhaupt nicht auffällig bzw. nachweisbar sind. Er spricht von Täterinnen, denn Wagner bleibt über die Jahre nicht allein. Trägt sie ihr grausiges Geheimnis zu Beginn noch ganz allein durch die langen Flure des Krankenhauses, bildet sich über die Jahre ein ganzer Kreis von Komplizinnen um sie herum. Neben Wagner arbeiten im Pavillon 5 auch Irene Leidolf, Stefania Meyer und Maria Gruber, ebenfalls als Stationsgehilfinnen. Drei Frauen, die jung begonnen haben. Über Jahre haben sie Nachtdienste geschoben, körperlich und psychisch belastet, ohne Supervision, ohne psychologische Betreuung, ohne Hoffnung auf eine Verbesserung in einem völlig überlasteten System. Es gibt keinen geschützten Raum, um über Aggressionen, Ekel, Wut auf Patienten oder Machtkonflikte mit Ärzten zu sprechen. Die Idealvorstellung der immer freundlichen, immer opferbereiten Krankenpflegerin kollidiert mit der Realität. Zu wenig Personal, zu viel Leid, zu viel Tod. Eine ehemalige Krankenschwester und grüne Abgeordnete wird später sagen, wer 35 Jahre körperlich und psychisch unbeschadet übersteht, ist ein Glücksfall. In dieser Spannungszone entsteht eine Gruppendynamik. Waltraud Wagner, ehrgeizig, bestimmend, auf der Station die Hexe genannt, nimmt Einfluss. Sie zeigt den anderen, was möglich ist, wie man Patienten mit Schlafmitteln ruhig stellt, wie man Insulin injiziert, wie man die Mundpflege durchführt. Die anderen folgen ihr. Aus Angst, aus Anpassung, vielleicht aus einem Gefühl, plötzlich Teil eines inneren Kreises zu sein. In Zigarettenpausen soll entschieden worden sein, wer gut und wer schlecht ist. Gut, die stillen, pflegeleichten Patienten. Schlecht, jene, die nerven, schreien und Hilfe brauchen, die Angst machen. Über die Schlechten sagt Wagner Sätze wie, wer mich ärgert, bekommt ein gratis Bett beim lieben Gott. Es klingt wie ein makabrer Spruch, aber in ihrem erlesenen Kreis wissen alle, es ist keiner. 1988 sind die Abläufe längst eingespielt. Schon lange sind aus Mitwisserinnen und Zuschauerinnen selbst Täterinnen geworden. Am 18. Dezember geht die Hilfsschwester Irene Leidolf in den frühen Morgenstunden den Flur entlang. Es ist kurz vor 5, die Nachtschicht fast vorbei. Sie bleibt am Bett von Juliane P. stehen, einer ehemaligen Prima Ballerina der Wiener Staatsoper, halbseitig gelähmt nach einer Thrombose, seit 10 Tagen auf Station. Leidolf stoppt die laufende Infusion, zieht eine Spritze auf, injiziert sie über den Katheter. Injiziert sie über den Zugang. Routine scheinbar. Um 7 Uhr geht sie nach Hause. Einige Stunden später ist Juliane P. tot. 3 Tage später, die gleiche Station, die gleiche Schwester, wieder eine Spritze, wieder ein älterer Mensch. Der 83-jährige Stefan F. Am nächsten Mittag ist auch er tot. Und niemand ahnt, dass dies nur 2 Fälle unter vielen sind. Dass in den Diensten von Wagner und ihren Komplizinnen bis zu 6-mal mehr Menschen sterben als in jenen ihrer Kolleginnen. Dass hinter diesen Todesfällen keine Zufälle stehen, sondern Entscheidungen. Entscheidungen von Frauen, die eigentlich zum Helfen da waren und sich in einem System bewegen, das ihnen erlaubt, unbemerkt zur tödlichen Gewalt zu werden. Im Pavillon 5 vergehen die Jahre. Und das Töten wird für die vier Frauen Routine, die scheinbar niemand bemerkt. Alle vier haben unterschiedliche Rollen in ihrem selbstgeschaffenen Raum, in dem jegliche Grenzen längst aufgegeben wurden. Waltraud Wagner gilt als treibende Kraft, dominant, sicher im Auftreten. Sie ist es, die zuerst tötet und die Methoden weitergibt. Irene Leidolf ist eng an ihrer Seite. Stefania Meyer, ursprünglich aus Slowenien, und Maria Gruber, deutlich jünger, werden mit hineingezogen. Ob aus Angst, aus Loyalität oder aus einer Mischung aus Anpassung und Wegsehen, das bleibt später schwer zu trennen. Klar ist nur, sie beginnen ihre Umwelt wie durch eine verschobene Linse zu sehen. Alte, pflegebedürftige Patienten werden zu Fällen. Wer anstrengend ist, macht viel Arbeit. Wer stört, wird ruhig gestellt. Und irgendwann ist der Schritt von Ruhigstellen zu Erlösen und von Erlösen zu Beseitigen nur noch ein schmaler Übergang, an deren Grenzen alle vier Frauen entlang wandeln. Gleichzeitig verschlechtert sich die Situation in den Wiener Spitälern weiter. Kostendruck, Personaleinsparungen, Überstunden. Was im Gesetz steht, dass Stationsgehilfinnen keine Spritzen setzen dürfen, wird eine absurde Fiktion. Dass es keine psychologische Begleitung für das Pflegepersonal gibt, gilt als normal. In Lainz, besonders im Pflegeheim mit seinen 3200 Betten, herrschen jahrelang Zustände, die später in einem Buch unter dem Titel »Lainz – Ein Ort zum Sterben« beschrieben werden. Und direkt daneben, in Pavillon 5, landen viele dieser Pflegeheimbewohner, wenn sie akut erkranken. Ein Chirurg und Kritiker des Systems sagt später, alte Menschen würden dort oft mit dem Allernötigsten versorgt und dann dem Tod überlassen. In diesem Klima, das Alter und Hilflosigkeit strukturell abwertet, wächst eine Haltung, in der alte Menschen als lästige Gegenstände und nicht als Menschen wahrgenommen werden. Manche Beobachter vermuten sogar, dass in dieser Geringschätzung ein hartnäckiger Schatten jener Ideologien steckt, die im Nationalsozialismus von unwertem Leben sprachen. Nicht, weil irgendjemand diese Ideologie bewusst vertritt, sondern weil sich Haltungen über Generationen in Strukturen einschreiben. Weil Vorbehalte nicht verschwinden, nur weil sie niemand mehr offen ausspricht. 1988 gibt es erste konkrete Verdachtsmomente. In Pavillon 5 kursieren Gerüchte, dass Patienten mit Schlafmitteln ruhiggestellt werden. Bei einer 84-jährigen Frau werden nach deren Tod Spuren von Rohypnol gefunden. Primarius Franz Pesendorfer, der Leiter der Abteilung, informiert die Polizei. Doch die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt keinen eindeutigen Hinweis auf ein Verbrechen. Und so werden die Ermittlungen eingestellt. Es ist ein kurzer Moment, in dem alles hätte auffliegen können und ein Moment, der ohne Konsequenzen bleibt. Für viele im System ist das beruhigend. Für die Täterinnen ist es ein Signal, bewusst oder unbewusst, es funktioniert. Nichts passiert. Niemand wird etwas sagen. In den nächsten Wochen passen die Täterinnen die Methoden an. Insulin wird als Tötungsmittel immer attraktiver, schnell, effektiv, bei Nicht-Diabetikerinnen verdächtig, aber schwer zu beweisen, zumindest wenn niemand danach sucht. Insulin wird als Tötungsmittel immer attraktiver, schnell, effektiv, bei Nicht-Diabetikern verdächtig, aber schwer zu beweisen, zumindest wenn niemand danach sucht. Und so geht es weiter, Nacht für Nacht, Monat für Monat, bis zum 1. April 1989. An diesem Tag liegt der 80-jährige Franz Kohut in Pavillon 5. Er ist kein Diabetiker, eine Spritze ist nicht vorgesehen und doch bekommt er eine, von Waltraud Wagner und Stefania Meyer. Insulin. Er erinnert sich später, dass er überrascht war, überhaupt eine Spritze bekommen zu sollen. Dann wird ihm schwindelig. Kurz darauf bricht er zusammen. Er hätte ein weiteres, unsichtbares Opfer werden können, eine weitere Akte mit Herz-Kreislauf-Versagen als Todesursache. Doch diesmal ist jemand zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eine Oberärztin entdeckt Kohut im Flur, bemerkt seine Symptome und erkennt, dass etwas nicht stimmt. Sie leitet sofort Maßnahmen ein, behandelt die schwere Unterzuckerung und rettet ihm das Leben. Einige Tage später sitzt er, von Emotionen überwältigt, in seinem Zimmer und sagt, wenn man so darüber nachdenkt. Mehr braucht es nicht. Sein Überleben reißt einen Spalt in das System, durch den endlich Licht fällt. Aus ersten medizinischen Auffälligkeiten wird ein Verdacht. Aus einem Verdacht wird eine Meldung, aus einer Meldung eine Lawine. Am 7. April 1989 kommt Gesundheitsstadtrat Alois Stacher in sein Büro am Schottenring zurück. Auf seinem Schreibtisch liegen zwei Zettel. Er soll den Polizeipräsidenten und Primarius Pesendorfer anrufen. Kurz zuvor haben Waltraud Wagner und Irene Leidolf im Sicherheitsbüro ihre ersten Geständnisse abgelegt. Stacher telefoniert, läuft mit einem Mitarbeiter ins Polizeipräsidium. Von diesem Moment an steht Österreich im Bann des Falls. Sofort beginnt die Polizei zu ermitteln. Eine fünfte Schwester wird kurzzeitig festgenommen, weil die anderen sie aus Rachsucht belasten. Später stellt sich heraus, dass sie nicht beteiligt war. Die vier Hauptverdächtigen, Wagner, Leidolf, Meyer und Gruber, werden verhaftet und getrennt vernommen. Die Richterin, die die Haftbefehle schreibt, sagt später, mir ist beim Tippen der Haftbefehle schlecht geworden. Was die Frauen erzählen, sprengt jede Vorstellung. Wagner spricht von 49 Tötungen. Detailliert, kühl. Später widerruft sie Teile ihres Geständnisses. Die Ermittler stehen vor einem Dilemma. Eine Flut an Geständnissen und gleichzeitig das Problem, dass viele dieser Taten medizinisch kaum mehr nachweisbar sind. Insulin ist nur kurz nach der Verabreichung im Blut zu finden. Rohypnol und andere Schlafmittel können vor allem bei alten Menschen unspezifische Veränderungen im Befundbild machen. Erstickung durch Wasser, die Mundpflege, wird bei Patienten mit vorbestehenden Lungenproblemen leicht als weiteres Lungenödem gedeutet. Die Polizei prüft akribisch Krankengeschichten, Obduktionsbefunde und lässt sogar Leichen exhumieren. Sie konstruiert Schichtpläne, versucht Muster zu erkennen. Wer war wann im Dienst? Wer starb wann? Wie oft fällt der Name Wagner? Wie oft Leidolf? Parallel dazu entsteht ein Konflikt um Verantwortung und Schuld. Der Leiter des Sicherheitsbüros spricht von einer Mauer des Schweigens um die Station, wirft Pesendorfer mangelnde Transparenz vor. Pesendorfer selbst beschreibt die Täterin als wahnsinnige Einzelgängerin, versucht die Taten möglichst weit von der Struktur der Abteilung wegzuschieben und seinen eigenen Ruf zu retten. Später wird man ihn rehabilitieren und anerkennen, dass er Verdachtsmomente immer wieder gemeldet hat. Doch in diesen Tagen kocht die Öffentlichkeit. Die Frage, wie konnten die das tun, mischt sich mit, wie konnte niemand etwas merken? Eine Station mit 14 Ärztinnen, rund 60 Pflegekräften und niemand will bemerkt haben, dass in den Nachtdiensten eine Serie von Morden passierte. Und während die Ermittler im Inneren des Systems kämpfen, gegen forensische Grenzen, lückenhafte Dokumentation, widersprüchliche Geständnisse, beginnt draußen etwas anderes. Eine mediale Welle, die aus den vier Frauen Monster macht und die ganze unfassbare Komplexität des Falls in Schlagzeilen presst, die jeder beim kurzen Lesen einfach versteht. Und so sind die Todesengel von Lyons noch vor Prozessbeginn längst ein Symbol geworden. Für Grauen, für Verrat und für das Versagen eines ganzen Systems. Als der Prozess gegen die vier Frauen Anfang der 90er beginnt, ist Österreich emotional längst im Gerichtssaal angekommen. Über Monate hatten die Zeitungen berichtet, oft reißerisch, manchmal grenzüberschreitend. Die Boulevardpresse spricht von teuflischen Schwestern, Mörderbande und Hexen. Vor allem die Kronenzeitung stürzt sich auf den Fall, veröffentlicht private Details, spekuliert über angebliche sexuelle Beziehungen, schreibt Waltraud Wagner eine Tätigkeit als Prostituierte zu, mit Spitznamen wie das Schweinchen, das alles macht. Später stellt sich heraus, es war eine Verwechslung mit einer anderen Frau, die ihr ähnlich sah. Die Kronenzeitung muss eine seitenlange Entgegnung abdrucken. Der weitergehende Schaden an Wagners öffentlichem Bild ist trotzdem längst angerichtet, auch wenn dieses Image ohnehin schon vom Grauen ihrer Taten durchdrungen ist. Der Prozess selbst ist deutlich nüchterner, als die erhitzten Schlagzeilen vermuten lassen. 17 Verhandlungstage lang werden Zeuginnen und Zeugen gehört, medizinisches Fachpersonal befragt, Pflegekräfte, gerichtsmedizinische Sachverständige. Es geht um Zahlen, um Abläufe, um Medikationslisten. Es geht darum, welche der vielen gestandenen Taten tatsächlich beweisbar sind. Am Ende steht eine offizielle Bilanz. 20 Morde, 28 Mordversuche. Das, was sich zweifelsfrei nachweisen lässt. Vieles deutet darauf hin, dass die tatsächliche Opferzahl deutlich höher ist. Aber Exhumierungen haben Grenzen, Akten sind lückenhaft und Spuren längst verschwunden. Zwischen dem, was die Frauen teilweise ausgesagt haben und dem, was vor Gericht Bestand hat, klafft eine Lücke. Und in ihr liegt eine unbekannte Anzahl an Toten. Am 29. März 1991 werden die Urteile gesprochen. Waltraud Wagner wird wegen 15 Morden und 17 Mordversuchen zu lebenslanger Haft verurteilt. Irene Leidolf bekommt ebenfalls lebenslange Haft für 5 Morde und 2 Mordversuche. Stefania Meyer wird wegen 7 Mordversuchen zu 20 Jahren Haft verurteilt, Maria Gruber wegen 2 Mordversuchen zu 15 Jahren. In der Urteilsbekündung ist von besonderer Heimtücke und Grausamkeit die Rede. Die Frauen hätten sich als Herrinnen über Leben und Tod aufgespielt. Die Tatsache, dass sie in den Verhören teils umfangreich gestanden hatten, wirkt sich kaum strafmildernd aus. Zu viele Widerrufe, zu viele Versuche, Verantwortung zu verschieben, zu viele Widersprüche. Parallel dazu ringen Fachleute, Medien und Öffentlichkeit um eine Erklärung. Der damalige Polizeipräsident Bögel spricht von falsch verstandener Sterbehilfe. Die Täterinnen selbst hatten anfangs behauptet, sie hätten Leiden verkürzen wollen. Später relativieren sie, widersprechen sich. Eine von ihnen sagt zu ihrem Anwalt, nur am Anfang war es Mitleid. Experten, die das System betrachten, schauen weiter. Sie sehen die langen Dienste, den permanenten Personalmangel, die fehlende psychologische Betreuung für das Pflegepersonal, den Druck, alles schaffen zu müssen bei gleichzeitiger Unsichtbarkeit der eigenen Belastung. Sie sehen ein Pflegeheim, das jahrelang als trostlosestes Ende der Wiener galt. Sie sehen ein Gesundheitssystem, das Kosten bekämpft, indem es Pflegestellen abbaut, Leistungen ausdünnt und sich darauf verlässt, dass vor allem Frauen in Pflegeberufen die Lücken irgendwie füllen werden. Und sie fragen sich, ob in dieser Geringschätzung alter Menschen, die strukturell nur mit dem Nötigsten versorgt werden, nicht ein gefährlicher Gedanke mitschwingt, dass ihr Leben weniger wert sei. Ein Chirurg, der seit Jahren das System kritisiert, formuliert es pragmatisch. Man flickt alte Menschen, wenn sie stürzen, operiert sie und wenn sie dann im Pflegeheim landen und niemand sich wirklich um sie kümmert, überlässt man sie dem Tod. Der Fall Linz zwingt Österreich, sich mit all dem auseinanderzusetzen. Es reicht nicht zu sagen, das waren 4 Wahnsinnige. Natürlich tragen Wagner, Leidolf, Meyer und Gruber die Verantwortung für ihre Taten. Sie haben entschieden, gespritzt, erstickt, ausgeliefert. Aber sie konnten das nur so lange unentdeckt tun, weil ein System da war, das sie ließ, in dem die Belastung des Pflegepersonals als selbstverständlich gilt und die Bedürfnisse der Patienten als zu zeitintensiv. Nach dem Urteil werden Konsequenzen angekündigt und in Teilen auch umgesetzt. Strengere Aufsicht, klarere Regelungen, mehr Kontrolle bei der Medikamentenvergabe. Das Krankenhaus Lainz wird umstrukturiert und später in Krankenhaus Hitzing umbenannt. Das Pflegeheim Lainz heißt seit 1994 Geriatriezentrum am Wiener Wald. Doch im kollektiven Gedächtnis heißen diese Orte weiter so wie früher. Wenn in den 2000er Jahren ein weiterer Pflegeskandal Lainz Schlagzeilen macht, greifen Medien den alten Namen auf. Als wäre er zu einem Symbol geworden für das, was am Rande des Systems passiert, wenn niemand hinschaut. Und die 4 Frauen? Sie sitzen ihre Strafen ab. Doch lebenslang bedeutet in Österreich nicht zwangsläufig das ganze Leben im Gefängnis. 2008, fast zwei Jahrzehnte nach dem Urteil, werden Waltraud Wagner und Irene Leidolf nach 19 Jahren haftbedingt entlassen. Stefania Meyer und Maria Gruber sind da schon länger frei. Sie leben mit neuen Identitäten, irgendwo, ohne Öffentlichkeit, ohne Interviews. Es gibt keine große Entlassungsgeschichte, kein abschließendes Statement, kein Ende, das sich rund anfühlt. Es bleibt offen. Offen bleibt auch die wahre Zahl der Opfer. 20 Morde und 28 Mordversuche sind nachgewiesen. 49 Tötungen wurden einmal gestanden. Einige Experten halten weit höhere Zahlen für durchaus möglich. Doch viele der damals Verstorbenen sind längst eingeäschert und viele Spuren verwischt. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den Akten und dem, was nie niedergeschrieben wurde. Und vielleicht ist genau das das Bitterste an diesem Fall. Dass in einem Haus, das dem Leben dienen sollte, Menschen über Jahre hinweg getötet werden konnten. Von denen, denen sie vertraut haben. Und dass dieses Töten nur deshalb funktionieren konnte, weil es in einer Struktur stattfand, in der Sterben so normal war, dass niemand mehr genau hinsah.
Mir ging es heute beim Hören des Falls ähnlich wie bei unserem Live-Auftritt. Natürlich war beim Live-Auftritt meine emotionale Komponente noch mal ein bisschen stärker. Für diejenigen, die nicht dabei waren bei dem Live-Auftritt, wir haben da diesen Fall untermalt mit einigen Videosequenzen, was das Ganze natürlich noch mal ein bisschen greifbarer gemacht hat. Und damals wie heute ist die Emotion, die bei mir am deutlichsten hervorbricht, auf jeden Fall Wut und Empörung. Empörung ist, glaube ich, wirklich ein gutes Wort. Ich bin empört darüber, wie respektlos und unmenschlich in dem Kontext, wie unmenschlich über diese Menschen gesprochen wurde. Wie zum Beispiel dieses, die Person nervt oder die Person ist zu anstrengend, keine Ahnung, klingelt zu oft nach Schmerzmittel oder keine Ahnung, nässt sich vielleicht ständig ein, weil sie nicht anders kann oder hat irgendwie immer wieder Bedarf, irgendwie zu reden, weil sie sich vielleicht einsam fühlt. Und diese Menschen, die so Bedürfnisse haben, die aus körperlicher Not herauskommen oder eben grundlegende Bedürfnisse einfach sind, dass das dazu führt, dass diese Frauen dann davon überzeugt waren, dass diese Menschen dafür den Tod verdient haben. Einfach nur, weil sie zu anstrengend sind, wegen komplett menschlichen Bedürfnissen und vor allem aus Notsituationen. Nicht nur die menschlichen Bedürfnisse, sondern auch in Situationen, in denen es ihnen schlecht geht, in denen sie Schmerzen haben. Und ich bin empört darüber, dass das dazu geführt hat, dass sie meinten, die nerven uns zu sehr und wir bringen sie dann also um. Und dann auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, das als Gratisbett beim lieben Gott zu verkaufen. Und ich stelle mir das so vor, wie so, dass sie das so sagt, diese Waltraud Wagner, dass sie das so sagt zu den anderen und dann sie dann so irgendwie lachen vielleicht oder so. Also dass es ja auch sowas, so eine belustigte Komponente auch noch dazu hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, mir kommt die ganze Zeit das Wort kaltblütig in den Kopf.
Ja.
Ich bin von diesem Fall, den wir damals ja sehr bewusst ausgewählt haben, aufgrund von zwei unterschiedlichen Aspekten so schockiert gewesen und wollte auch aufgrund dieser zwei unterschiedlichen Aspekte unbedingt darüber sprechen. Das eine ist die Tatsache, dass das Umfeld, in dem wir uns bewegen, eben sehr viel damit zu tun hat, wie Menschen sich verhalten. Also ich glaube zum Beispiel in einem Arbeitsumfeld, in dem man genügend Ressourcen, genügend Zeit und genügend finanzielle Mittel hat, um sich umfassend und adäquat um Menschen zu kümmern, ohne dabei selber quasi dauergestresst zu sein, hätte einen solchen Fall nicht hervorgebracht. Oder eine solche Situation nicht hervorgebracht. Und auf der anderen Seite diese Gruppendynamik, die entsteht in einer solchen Situation, die ja zwischen diesen vier Frauen auf jeden Fall bestanden hat und sicherlich sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Ereignisse und diese Taten überhaupt so eskaliert sind am Ende. Und beide Aspekte zusammen, finde ich, sind das, was diese Taten so auf der einen Seite so unfassbar macht und auf der anderen Seite aber auch so auffühlend. Weißt du, was ich meine? Also einmal die Verantwortung des Umfelds und der Umgebung und der Gegebenheiten und auf der anderen Seite natürlich die Verantwortung der einzelnen Personen und Personen und der Gruppendynamik.
Ja. Ja, und die Gruppendynamik ist ja auch, also natürlich mit Hauptgegenstand auch, worüber wir heute jetzt hier sprechen, natürlich aus psychologischer Sicht. Und da habe ich mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, wie es denn sein kann, oder bestimmt habe nicht nur ich mir die Frage gestellt, sondern bestimmt auch viele andere Hörer. Ich bin auch Hörer unseres Podcasts. Viele Hörer haben sich bestimmt die Frage gestellt, warum diese drei Frauen Waltraud Wagner einfach gefolgt sind. Weil, also, ne, wenn ich mir das jetzt anhöre, ist es jetzt, gibt es für mich jetzt nicht das Bild von einer Person, wo ich mir denke, ach, die ist so toll. Da würde ich auf jeden Fall alles machen, was die mir vorschlägt.
Nee, ich weiß, was du meinst. Insbesondere, weil Menschen ja eigentlich einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie sie wollen, dass Führungskräfte oder Personen, die in einer Gruppe die Führung übernehmen, wie die sich verhalten oder welche Eigenschaften diese Menschen haben. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, dass es in vielen Gruppen häufig relativ schnell ein oder zwei Personen gibt, die sich so hervortun und einfach so auf natürliche Art und Weise die Gruppe so ein bisschen anleiten, unterstützen, mehr oder weniger, je nachdem, was das für eine Gruppe ist. Aber du hast eigentlich immer ein oder zwei Personen, die so ein bisschen ja engagierter sind, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und standardmäßig, auch Studien zufolge, gibt es bestimmte Eigenschaften, die dabei besonders wichtig sind oder besonders hervorstechen. Das ist zum einen beispielsweise die Vorbildfunktion. Also, dass Menschen sich an Personen orientieren, die bestimmte Werte leben, die Verantwortung übernehmen, die inspirierend sind. Dann Vertrauen und Integrität. Also, ohne Vertrauen gibt es keine anerkannte, keine gute, keine positiv wahrgenommene Führung. Dazu gehört natürlich sowas wie Authentizität und Klarheit. Dann Kommunikation und auch soziale Kompetenz. Also, jemand, der Konflikte lösen kann, der zuhören kann und der die Bedürfnisse der Gruppe erkennt und fördert, bekommt häufig allein aufgrund dieser Eigenschaft schon ein bestimmtes Ansehen in einer Gruppe. Und Initiative und Problemlösung. Also natürlich da, wo jemand aktiv Herausforderungen angeht, Strukturen schafft, Orientierung gibt und Menschen zusammenbringt und unterstützt und dafür sorgt, dass alle sich gesehen fühlen. Und diese Eigenschaften werden je nach Umfeld und auch je nach Situation und je nach Anforderungen auch an die Aufgabe unterschiedlich stark gewichtet. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie genau passt das denn zu Waltraud Wagner, die ja offensichtlich in diesem Konglomerat dieser vier Frauen die führende Person quasi war.
Ja,
und wichtig dafür ist zu wissen, dass eben diese, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Eigenschaften einer Führungsperson sich verändern je nach Gruppen- oder auch Umfeldkontext. Also es gibt unterschiedliche Situationen, in denen unterschiedliche Eigenschaften besonders wichtig sind. Also wenn ich zum Beispiel mit Menschen zu tun habe und ich in einem Umfeld arbeite, in dem sehr oft sehr risikoreiche Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, dann werde ich natürlich eher jemanden favorisieren als Führungsperson, der in der Lage ist, unter großem Druck schnelle Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen. Da ist mir dann vielleicht nicht ganz so wichtig, wie gut die Person innerhalb der Gruppe zuhören kann zum Beispiel. Oder mir ist vielleicht nicht ganz so wichtig, dass die Person die gleichen Werte hat wie ich, weil sie eben diese eigene Eigenschaft so hervorragend erfüllt, die in diesem Kontext wichtiger ist. Wenn ich aber dann in einem anderen Kontext eine andere Eigenschaft mehr hervorhebe, dann ist die wiederum wichtiger, damit eine Person als Führungsperson betrachtet wird.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass gerade so in diesem Pflegekontext und dann ja auch noch Wagner und die drei Frauen, Leidorf, Meyer und Gruber, waren ja keine ausgebildeten Fachpflegekräfte, oder?
Genau.
Und ich kann mir vorstellen, dass gerade so im Bereich Pflege, wo ja, ne, ich meine, da wird mit Menschen gearbeitet, das heißt, es gibt selten komplett standardisierte Vorgehen. Das ist natürlich was, was man sich eigentlich wünscht, dass klar ist, was wir wann machen. Aber der Kontakt mit Menschen ist halt nochmal immer individuell. Man muss immer individuell gucken, was braucht diese Person gerade, was kann ich da tun, wie kann ich das machen. Und ich denke, dass gerade in so einem System, wenn ich mir das vorstelle, wie das da in Lines gewesen sein muss, dass ja da dieser Personalmangel war, dass das System so stark überlastet war und die Pflegekräfte so stark überfordert waren. Und dann haben wir da noch 3/4 Frauen, die auch nicht richtig ausgebildet sind als Pflegekräfte und die dann aber vor diesen Entscheidungen stehen. Und ich würde mal behaupten, dass diese individuellen Entscheidungen für jede Person neu schon was ist, was viel Kraft kostet und viel, viel Kapazität kostet. Also jedes Mal neu zu entscheiden in einem Bereich, in dem man nicht voll ausgebildet ist, ist sicherlich auch was anstrengend ist. Und wo wahrscheinlich dann eine Figur wie Waltraud Wagner, die so tut, als ob es ganz einfache Lösungen für so komplizierte und individuelle Probleme gibt, dass das dann eine Person ist, wo es scheint, als ob die alles für einen einfacher macht. Und quasi in einem Umfeld, in dem man sich nach Klarheit und Struktur sehnt, ist sie eine Person, die diese Klarheit und Struktur vermeintlich bieten kann.
Ja, absolut. Es gibt Erhebungen dazu, dass in destruktiven oder auch pathologischen Umgebungen, also krankhaften, im Grunde krankhaften Umgebungen, Eigenschaften wie zum Beispiel Einschüchterungsverhalten, Durchsetzungsfähigkeit, Distanz oder auch Gewissenlosigkeit plötzlich zu Stärken werden. Also Eigenschaften, die wir in anderen Kontexten verurteilen, werden in diesen Umgebungen plötzlich zu etwas, das wir erstrebenswert finden oder das eine Person sogar als Führungsperson charakterisiert.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt das Lainzer Krankenhaus angucken, in dem Unterbesetzung an der Tagesordnung ist, in dem alle Beteiligten dauerhaft überfordert sind, in dem die Kommunikation super schlecht funktioniert und ganz viele Menschen einfach nicht gut miteinander sprechen und es kaum externe Kontrolle gibt, dann kann man sich vorstellen, dass man das auf jeden Fall zu einem destruktiven Umfeld zählen kann. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass beispielsweise Personalmangel und auch Stress das Risiko für Ausfälle, natürlich höhere Krankheitsraten, aber Klar. auch für unmoralisches Verhalten erhöhen. Und in gerade so einem Umfeld ist dann natürlich eine destruktive Führungsfigur wie die Wagner viel schneller angesehen, weil sie genau diese Eigenschaften quasi erfüllt, die wir eigentlich als Führungskraft nicht unterstützen, aber in diesem besonderen Umfeld dann eben doch, weil sie ist dominant, sie ist laut, sie grenzt andere ein, sie vermittelt quasi dieses Standing. Ich weiß, wie man mit dieser schwierigen Situation umgeht. Ich weiß, was es für eine Lösung gibt. Und sie stiftet quasi so eine Art Identität damit. Sie sagt, ich weiß, wie wir vorgehen, die Ärzte pennen nur, das Management kümmert sich nicht, wir sind massiv unterbesetzt, aber ich weiß, wie es läuft.
So, ich bin die es jetzt anpackt, ich bin die es ändert.
Wenn du dann überlegst, solche Personas ziehen ja häufig andere Menschen an, die sich überfordert fühlen zum Beispiel, die in der Hierarchie Ja. weiter unten stehen, die sich zugehörig fühlen wollen, die vielleicht auch Angst haben vor Konflikten, die sich in der Gruppe wohler fühlen, die geleitet wird von jemand anderem. Wir sind nun mal nicht alle Führungsfiguren. Wir wollen nicht alle ganz vorne stehen. Wir wollen nicht alle eine Gruppe leiten. Manche von uns wollen auch einfach nur in Anführungszeichen Teil einer Gruppe sein.
Ja, und was ja auch noch dazu kommt bei diesen schrecklichen Taten, die diese vier ja begangen haben. Also ich sehe die jetzt einfach als Gruppe quasi angeleitet von Waltraud Wagner. Es ist ja so, dass in einer Gruppe es uns ja deutlich leichter fällt, Dinge zu tun, die wir vielleicht alleine nicht tun würden. Also wir bringen da ja hier im Podcast gerne das Beispiel von wegen, wenn alle an der roten Ampel stehen und eine Person geht vor, dann gibt es immer ein paar Leute, die mitgehen, die aber vielleicht nicht alleine gegangen wären. Aber jetzt laufen sie dann eben mit. Und im Fall von Waltraud Wagner und diesen 3 weiteren Pflegekräften kann ich mir vorstellen, dass sich da ja das quasi die Schuld, die da empfunden wird oder die Verantwortung sich aufteilt auf, also die subjektive Verantwortung sich aufteilt auf die Beteiligten in dieser Gruppe. Das heißt, diese 4 Täterinnen sind nicht Alleintäterinnen, sie sind nicht Einzeltäter und haben nicht 100% Verantwortung, sondern quasi, wenn man es so ganz plump mathematisch runterbricht, 25% Verantwortung pro Person. So in dem Sinne, dass da möglich ist für jedes Mitglied dieser Gruppe ist möglich zu sagen, naja, wir machen es ja alle, von daher ist es ja nicht nur meine Schuld.
Ja.
Also so in dem Sinne Verantwortungsdiffusion.
In der subjektiven Wahrnehmung meinst du?
Genau. Und dazu kommt ja, dass Waltraud Wagner vorher schon das alleine gemacht hat. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass diese drei Frauen, dass da schon Rechtfertigungen waren im Sinne von, naja, aber sie hat es ja vorher schon alleine gemacht.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens. Ich glaube, dass die Tatsache, dass sie damit angefangen hat, und sie hat ja auch nicht angefangen mit dieser, wie ich finde, furchtbar schrecklichen Praxis Mundpflege, also mit der künstlichen Erstickung, sondern sie hat ja angefangen, wie sie selber sagt, damit einer Patientin mehr Morphium zu spritzen, als eigentlich erlaubt gewesen wäre. Und das war quasi, wie sie selber sagt, ja ihr erster Fall, das erste Mal, dass sie das gemacht hat, das erste Mal, dass sie aktive Sterbehilfe gezeigt hat. Und ich glaube, dass dieser Moment, in dem sie das erste Mal gemacht hat, quasi den Anfang davon entwickelt hat oder den Anfang abgezeichnet hat und dass sie quasi danach Schritt für Schritt weitergegangen ist. Also erst eine Überdosis Morphium, dann hat sie irgendwann den Leuten andere Medikamente gespritzt, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären und hat irgendwann die erste ihrer Kolleginnen mit eingeweiht quasi. Ich weiß gar nicht genau, wie das abgelaufen ist. Also ich kann mir schwer vorstellen, wie das abgelaufen ist, aber irgendwann ist die erste mit eingeweiht worden und dann die zweite mit eingeweiht worden und das ist quasi sowohl von der Vorgehensweise, also ich spritze dir mehr von dem Medikament, das du sowieso schon nehmen solltest, bis zu ich greife quasi aktiv ein, halte dich fest und ersticke dich unter der gewaltsamsten, also unter den gewaltsamsten Begebenheiten, die ich mir persönlich eigentlich vorstellen kann. Da ist ja eine riesen Bandbreite. Das ist ja eine unglaublich lange Entwicklung, auch von der Intensität der Tat. Also ich will nicht sagen, dass das eine weniger schlimm ist als das andere, aber ich glaube, dass da sehr viel Entwicklung passiert, bis du an den Punkt kommst, an dem du tatsächlich jemanden aktiv erstickst. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich würde auch mal in die Spekulation gehen und mal behaupten, dass diese, ich nenne es mal Rekrutierung, die Waltraud Wagner da mit den anderen Pflegekräften gemacht hat, dass das losging auf jeden Fall mit, schau mal, du könntest doch einfach ein bisschen mehr spritzen. Also, ne, dass sie nicht begonnen hat mit, guck mal, wir könnten hier auch in Anführungszeichen Mundpflege machen, sprich, wir könnten auch einfach diese Person ersticken. Denn ich glaube, dass das eine zu große Spannung in den Pflegekräften, in den Frauen ausgelöst hätte, die sie da dazugeholt hat. Wir sprechen in diesem Podcast häufig auch über kognitive Dissonanz. Das ist so eine Art innere Spannung zwischen unseren Überzeugungen und dem, wie wir uns eigentlich verhalten wollen und unserem tatsächlichen Verhalten. Also das einfachste Beispiel da ist, nehmen wir an, ich bin Raucher, ich rauche und eigentlich bin ich aber auch Sportler und möchte eigentlich gesund leben. Und um diese innere Spannung, die diese beiden Pole eben in mir auslösen, um die zu reduzieren, weil wir möchten unsere Spannung ja möglichst gering halten, so ist unser Gehirn, sage ich mir Dinge wie, naja, aber ich mache ja Sport, dann ist Rauchen ja gar nicht so ungesund. Oder ich bin grundsätzlich ja schon auch gesünder als andere. Oder ich höre ja auch in einem halben Jahr auf. Also ne, solche Rechtfertigungen ist so der Klassiker, den, glaube ich, auch jeder von uns in solchen Situationen kennt. Und ich glaube, dass die kognitive Dissonanz zu groß gewesen wäre, wenn Waltraud Wagner direkt die Mundpflege eingeführt hätte. Und stattdessen denke ich, dass sie ihnen erstmal die in Anführungszeichen sanfteren Methoden gezeigt hat und dass sich dadurch die Norm der Moral dieser drei anderen Frauen langsam verschoben hat. Also von am Anfang sicherlich auch so ein, darf ich das? Eigentlich darf man das nicht. Dann zu so einem, okay, wir haben es einmal jetzt gemacht, es hat niemand bemerkt. Und diese Norm, diese Moral, die kann sich nach und nach so verschieben, dass irgendwann die Überzeugung und auch natürlich Rechtfertigung besteht, ja, es ist halt so, wir erlösen die Menschen ja, wir machen es ja besser, wir entlasten das Krankenhaus, wir sorgen dafür, dass wir mehr Zeit für die Patienten haben, die vielleicht mehr Überlebenschancen haben, keine Ahnung, ich spinne jetzt rum. Und was ich da so spannend finde, ist, dass unser Gehirn dabei unsere Moral an unser Verhalten anpasst. Was tatsächlich sehr häufig passiert, wir passen tendenziell eher nicht unser Verhalten an unsere Moral an, sondern unsere Moral an unser Verhalten.
Ja, ich musste gerade so darüber nachdenken, während du das gesagt hast, dass man im Nachhinein häufig eher versucht zu rechtfertigen, was man getan hat, als in dem Moment, wo eine andere Motivation größer ist als die Moral, sich moralisch zu entscheiden.
Ja. Ich habe auch bei mir überlegt, das passt. Also es stimmt, es stimmt.
Vielleicht fällt euch das ja auch auf. Schreibt uns mal bei Instagram, wenn ihr Lust habt, in welchen Situationen euch aufgefallen ist, dass ihr im Nachhinein lieber verargumentiert, was ihr da gemacht habt, als in dem Moment die moralisch richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, jedem von uns ist das schon mal passiert.
Schreibt's uns, wenn ihr nicht auf Insta seid, auch gerne hier in die Spotify-Kommentare. Wir lesen auf jeden Fall jedes einzelne davon. Und ja, sind gespannt darauf, was eure Erfahrungen damit sind.
Ich glaube, man muss sich ja, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, warum Waltraud Wagner überhaupt die Führungsperson quasi geworden ist und wie es dazu möglicherweise gekommen ist, dass sich drei andere Frauen dafür entschieden haben, quasi mitzumachen, muss man ja die Frage stellen, haben die nicht irgendwie zwischendurch sich mal gedacht, oh mein Gott, holy shit, was machen wir da gerade? Und dazu haben wir den Begriff Moral Disengagement mitgebracht. Und der zahlt so ein bisschen auf das ein, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Es ging ja gerade eben schon darum, dass unser Gehirn die Moral quasi rückwirkend entwickelt. Also wir handeln erst und dann passen wir unsere Moral an und nicht andersrum. Und Moral Disengagement beschreibt quasi unterschiedliche mentale Strategien, mit denen wir es uns erlauben, unmoralisch zu handeln, ohne dass wir uns selber unmoralisch sehen müssen. Weil Menschen an sich haben ja ein bestimmtes Selbstbild von sich selbst und keiner von uns möchte gerne sagen, ich bin ein unmoralischer Mensch. Was wir also tun ist, wir versuchen Mechanismen zu nutzen, wie wir uns selber als moralisch betrachten können, während wir unmoralisch handeln. Eine von diesen Strategien ist die moralische Rechtfertigung. Das heißt im Grunde genau das, was Waltraud Wagner gesagt hat bei ihrem ersten Fall. Diese Frau hat sehr gelitten. Im Grunde genau das, was Waltraud Wagner bei dem ersten Tötungsakt gesagt hat oder über ihren ersten Tötungsakt gesagt hat, nämlich ich habe Sterbehilfe geleistet, weil diese Frau so sehr gelitten hat. Das ist eine moralische Rechtfertigung einer unmoralischen und abgesehen davon auch rechtlich unzulässigen Handlung. Das zweite ist sowas wie, ja, der Realität ein hübscheres Kleid anziehen, sage ich mal. Nämlich, dass wir hässliche Dinge, die wir getan haben, schöner mit Worten verpacken, als sie waren. Und das beste Beispiel dafür ist dieser unsägliche Begriff Mundpflege, was an sich ja etwas Positives ist. Also Mundpflege ist ja eigentlich ein Begriff, den man vielleicht mit sauberen Zähnen oder gesundem Zahnfleisch oder sowas verbindet.
Zähneputzen.
Oder mit dem Zähneputzen verbindet. Aber was sie damit meint, ist natürlich in diesem Fall eine Erstickung eines anderen Menschen.
Was mir auch aufgefallen ist, was auch damit reinspielen könnte, als so ein schöneres Wort für eben diese schreckliche Taten, sind ja auch dieses Gratisbett beim lieben Gott. Das ist zwar nicht ganz so stark wie dieses Wort Mundpflege, aber dennoch hört sich das deutlich netter an, als das, was es eigentlich ist, nämlich Mord.
Ja, absolut. Was wir aus der Geschichte auch sicherlich kennen, jeder von euch, ist die Verantwortungsverschiebung. Sowas wie, ich musste das machen, weil jemand über mir befohlen hat, das zu tun. Oder auch der vorteilhafte Vergleich. Das, was die andere Person gemacht hat, ist viel schlimmer als das, was ich gemacht habe. Also ist quasi das, was ich gemacht habe, gar nicht so schlimm im Vergleich zu XY. Was ich im Kontext von diesem Fall noch einen anderen Mechanismus finde, der sehr wichtig ist, ist das Thema Entmenschlichung. Mhm. Weil wir in diesem Fall ja Formulierungen gesehen haben wie ja der in Zimmer 7 oder der 86-Jährige oder weiß ich nicht, die Demente.
Was ja auch oft in solchen, was ja auch in solchen Systemen häufig gemacht wird, ist ja auch Bett 7 oder dass man einfach die Betten sagt statt den Patienten, weil es einfach teilweise auch einfacher ist. Was allerdings, glaube ich, in diesem Fall das nochmal begünstigt hat, da einfach nur Zahlen zu sehen und keine Menschen.
An dieser Stelle möchte ich gerne einen mini kurzen Exkurs machen zum Thema Sprache, weil Sprache im Bereich von Entmenschlichung einfach eine unglaublich große Rolle spielt. In dem Moment, wo wir Menschen nicht mehr als Menschen betrachten, sondern zu Kategorien machen. Zum Beispiel die Person in Bett 7. Und da sagt ja niemand mehr die Person in Bett 7, sondern man sagt, keine Ahnung, Bett 7 hat schon dreimal geklingelt. Ja. Oder die Demente hat schon wieder ihren Becher an die Wand geschmissen und ich musste den ganzen Mist aufsaugen oder aufputzen oder sowas. Und dazu kommt, dass Verhalten quasi funktional bewertet wird. Also jemand ist ruhig, dann ist er gut. Wenn er laut ist, ist er schlecht. Menschen, die oft klingeln, sind schlechte Patienten. Menschen, die nicht so oft klingeln, sind gute Patienten. Und in genau diesem Kontext, in dieser Sprache, Mundpflege, statt das Wort Erstickung zu benutzen, den Weg abzukürzen, statt zu sagen, das ist ein Tötungsdelikt, ruhig stellen, statt zu sagen, ich habe jemanden sediert. Das sind Euphemismen, die einfach versuchen, das moralische Gewicht zu verändern von dem, was getan wurde, oder auch Bezeichnungen von Menschen, die ihnen die Menschlichkeit absprechen. Das ist nicht Bett 7. Das ist Herr Müller, der hat eine Familie, der hat, weiß ich nicht, eine Ehefrau und der hat Kinder und der spielt gerne Geige und der war 20 Jahre im Sportverein. Das ist ein Mensch. Und all diese Dinge verkürzen wir damit quasi. Wir nehmen das Menschliche raus und betrachten die Leute nur noch anhand einer bestimmten Eigenschaft, die sie für uns beschreibt. Ich glaube, jeder von uns kennt das als der Demenzler oder der da oben, die da unten, die Streber, die Asozialen, die, ich weiß nicht, die alten Leute, die Jugendlichen. Und es ist im Grunde immer derselbe Mechanismus. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Damit beschreibt man quasi dann eine komplette Gruppe oder man beschreibt eine einzelne Person anhand einer einzelnen Eigenschaft. Und Sprache ist so unfassbar mächtig, was das angeht. Und ich möchte an dieser Stelle nur einmal dafür sorgen, dass wir uns bewusst machen, wie mächtig Sprache ist, wie mächtig das ist, was wir sagen. Weil mit dem Begriff der Demenzler zum Beispiel kommen bestimmte Assoziationen. Damit sind bestimmte Eigenschaften verknüpft. Damit ist eine bestimmte Position und Wertung in der Gesellschaft verknüpft, die mit beeinflusst wird von den Medien, die uns sehr viel mitgeben dazu, wie bestimmte Personen oder bestimmte Begriffe zu bewerten sind, welche Emotionen das bei uns auslöst oder eben auch nicht auslöst, und wo wir eine bestimmte Person in der sozialen Schicht oder in der Gesellschaft an sich einkategorisieren.
Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch da im Klinikum Lainz, wenn du gerade jetzt zum Beispiel Demenz erwähnst oder keine Ahnung, kannst du durch auch andere Erkrankungen ersetzen, wie zum Beispiel Schizophrenie, kannst du auch dadurch ersetzen, dass da sicherlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen die Überzeugung mit reingespielt hat, gerade vielleicht auch bei unseren Täterinnen hier, der Gedanke von, wenn jemand dement ist oder eben so krank ist, dass er seine Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen kann, dass da auch die Hemmschwelle sinkt, sowas zu tun. Also in dem Sinne, ne, subjektiv jetzt aus deren Brille, dicke Anführungszeichen, der kriegt ja eh nichts mit, dann ist auch egal. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass das natürlich, also dass dieses Framing und dieses Wording und dann auch dieses Verständnis von dieser Erkrankung und dieses Reduzieren auf diese Erkrankung es nochmal deutlich leichter macht, diese Schritte zu gehen, die diese vier Frauen gegangen sind. So in dem Sinne, weil wenn die Person es nicht mitkriegt, dann ist es ja weniger schlimm.
Ja, und ich glaube, dazu kommt halt auch, dass in diesem speziellen Fall Lainz ja sogar von außen als der Ort zum Sterben betrachtet wurde. Also dieser Pavillon 5, der ja selbst auch immer wieder in der Bevölkerung bekannt dafür ist, da gehen die Leute zum Sterben hin. Das heißt, es ist irgendwie normal, dass Leute da sterben. Da fragt keiner nach. Und das ist, glaube ich, das bringt es quasi in die nächste Ebene. Das sorgt dafür, dass da weniger genau hingeschaut wird, weil im Grunde nur passiert, was man sowieso erwartet, weil die Erwartungshaltung ist, das ist ein Ort, an dem Menschen sterben.
Ja.
Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die mir persönlich wichtig wäre, wenn ihr diese Folge hört, die ihr aus dieser Folge mitnehmt, dann ist es die Tatsache, dass niemand morgens aufwacht und sich denkt, heute werde ich ein Tötungsdelikt begehen, heute töte ich einen Menschen, sondern es beginnt immer mit kleinen Schritten, es beginnt immer mit Überforderung oder mit Gruppendruck, Gruppendynamiken, es beginnt mit Entmenschlichung, wir haben gerade über Sprache gesprochen, es geht los mit der Idee, dass jemand anders etwas weiß darüber, was richtig ist und falsch ist und ich das selber nicht einschätzen kann. Und ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für alle Menschen, die in so druckintensiven Umgebungen wie beispielsweise im Krankenhaus oder in Pflegeheimen arbeiten. Das, was in diesen Pflegeheimen und auch in Krankenhäusern passiert, kann emotional und mental an sich psychologisch extrem belastbar sein. Und diese Folge dient nicht dazu zu sagen, dass diese vier Frauen das gemacht haben und Krankenhäuser an sich ein schlechter Ort sind oder Krankenpfleger an sich schlechte Personen sind, sondern um deutlich zu machen, dass wir alle anfällig sind für die Mechanismen, die in diesem Fall am Werk gewesen sind. Nicht in so einer extremen Form vielleicht, aber in Ansätzen und zwar jeden Tag. Wir sind alle anfällig dafür, andere Personen zu entmenschlichen. Wir sind alle anfällig dafür, moralisch oder unmoralisch besser gesagt zu handeln und im Nachhinein unsere eigene Wahrnehmung so zu biegen, dass es zu unserem Selbstbild passt. Und wir sind alle anfällig dafür, zu glauben, dass jemand anders besser als wir selbst weiß, was richtig und falsch ist. Und der einzige Schutz, den wir dafür haben, ist Bewusstsein. Uns bewusst zu machen, was es für Mechanismen gibt, was es für Dynamiken gibt und sich zu weigern, eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem zu akzeptieren. Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Und die vier Frauen, über die es in diesem Fall heute ging, hätten diese Weigerung ebenfalls vollziehen können. Auch sie hätten sich oder auch die drei Frauen hätten sich weigern können zu entscheiden oder sich darauf einzulassen, dass es eine einfache Antwort gibt. Und sie haben sich an dieser Stelle für den einfachen Weg entschieden. Wenn ihr also gleich diese Folge ausmacht, beziehungsweise zu Ende gehört habt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr eine sehr unkomplizierte und gleichzeitig sehr schwierige Sache mitnehmt, nämlich den Mut, Fragen zu stellen und den Mut hinzuschauen, wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas nicht stimmt.
Und mit diesem Babsi-Appell in altem Blackbox-Style würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Wir sagen, seid lieb zueinander und tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fey.
Schauen wir mal, was wird, ne?
Was wird?